Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Auch heute noch wirken die Proteste nach, die es gestern gegen die Corona-Maßnahmen gegeben hat und die es auch heute wieder gegeben hat. Die Proteste sind dabei das eine. Die Frage, die dahinter steckte, jenseits natürlich der Beobachtung, dass Mann und Frau in Deutschland demonstrieren können, wenn sie es denn für notwendig erachten. Nun, die Frage, die dahinter steckt, ist, wer demonstriert da eigentlich und wer versucht möglicherweise sein politisches Süppchen zu kochen. Da gibt es neue Erkenntnisse, die werden wir Ihnen heute Abend präsentieren. Dann haben wir unter anderem noch das Folgende. Afghanistan, Streit um Regierungsbildung ist beigelegt und in Israel, die neue Regierung ist tatsächlich vereidigt worden, hatten nicht alle erwartet. Am Ende wie immer der Blick in die Presse, in die Kommentarspalten von morgen und auf unsere Sendung folgt das Sportgespräch mit dem Präsidenten von FC St. Pauli. Wir beginnen zunächst mit den Corona-Maßnahmen. Proteste gibt es weiter, die Analyse dazu kommt von Klaus Remme.
Wir können über alles reden, schreibt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer auf Twitter. Gestern mischte er sich im Großen Garten in Dresden unter die Bürger.
Wie fühlen Sie sich, dass Sie mitverantwortlich sind für all diese Angstzustände, die Kinder erleben?
Ich bin total froh darüber, dass hier keine großen Lkw-Kolonnen sind mit Toten wie in Bergamo. Das will ich Ihnen mal sagen.
Natürlich wurde es kontrovers, aber selbst wenn es stimmen sollte, dass man über alles reden kann, stellt sich die Frage, ob man mit allen reden kann. Und da mussten gestern in Dresden auch Zweifel aufkommen.
Herr Holland, die Jahrhundertlüge. Sie haben das deutsche Volk ins Unglück mitgestürzt.
Ich will mal demnächst ab, du. Das ist doch der blödeste Hammel, den Sachsen je gesehen hat.
Unstrittig ist, bundesweit sind gestern Tausende gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern auf die Straße gegangen. Doch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul sprach in der Welt am Sonntag von jeder Menge Wölfe im Schafspelz, die da unterwegs seien. An Warnungen vor einer gezielten Unterwanderung der Demonstrationen fehlt es nicht. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang sagte ebenfalls der Welt am Sonntag, man sehe einen Trend, dass Extremisten, insbesondere Rechtsextremisten, das Demonstrationsgeschehen instrumentalisieren. Es bestehe die Gefahr, dass Rechtsextremisten sich mit ihren Feindbildern und staatszersetzenden Zielen an die Spitze der Corona-Demonstrationen stellen, die aktuell mehrheitlich von verfassungstreuen Bürgern durchgeführt werden. Eine Sprecherin des Bundeskriminalamts äußerte sich gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ähnlich. Noch habe man aber keine Erkenntnisse über eine, Zitat, koordinierte Unterwanderung durch Rechtsextreme. Als Rezept forderte Bundesinnenminister Horst Seehofer schnelles Handeln. Damit könne verhindert werden, dass Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker den Ton setzen. Entsteht hier eine ähnliche Entwicklung, die vor Jahren zu Pegida führte? Auf diese Frage sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz, zum Deutschlandfunk.
Am Ende des Tages ist entscheidend, dass damals wie heute eben Leute unterwegs sind, die auch schon vor 30 Jahren die Bundesrepublik Deutschland bekämpft haben und wollten, dass dieser Rechtsstaat fällt. Wenn man diese Suppe jetzt auf der Pandemie kocht, dann entsteht natürlich ein ähnlich problematisches Gemisch wie damals teilweise auch bei diesen Pegida-Demonstrationen. Insofern, wenn sich das verdichtet, müssen die Sicherheitsbehörden sehr genau hingucken.
Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil zeigte in der Bild am Sonntag wenig Verständnis für die Proteste. Die Fakten liegen so klar auf dem Tisch, dass man sich nicht ernsthaft darüber austauschen kann, so Weil.
Das war der Bericht von Klaus Remme. Es geht natürlich auch um die Frage, können wir demnächst wieder reisen? Nicht alle in Deutschland können reisen, das sollte man an dieser Stelle auch mal sagen, aber diejenigen, die es tun, wollen es natürlich auch tun. Immerhin, da gibt es eine leise Hoffnung, denn die Außenminister werden darüber reden und angesichts der Lage könnte da die Reisewarnung demnächst wegfallen. Christopher Jänert.
Wie geht es weiter in Sachen Sommerurlaub, zumindest innerhalb Europas? Außenminister Maas schaltet sich morgen mit seinen Amtskollegen in den großen europäischen Urlaubsländern zusammen, um genau darüber zu beraten. Ziel ist, die Öffnung der Grenzen zu koordinieren. Zumindest die Reisewarnung könnte Mitte Juni auslaufen. Das hat der Außenminister am Abend im Bericht aus Berlin angekündigt. Er versucht da aber auch, die Erwartungen zu dämpfen.
Wir wollen das ersetzen durch Reisehinweise, aus denen die Leute erkennen können, wo kann man hinfahren? Wo ist es verantwortbar? Wo ist man willkommen? Und vor allen Dingen, welche Regelungen gelten da? Das, was wir als normal empfinden am Sommerurlaub, das wird es dieses Jahr nirgendwo geben. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen.
Es müssten außerdem auch noch andere Fragen geklärt werden, wie zum Beispiel, wie entwickelt sich der internationale Flugverkehr? Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Bareis hat im Interview mit der Stuttgarter Zeitung gesagt, die Chancen für Urlaub innerhalb von Europa stünden gut. Ziel sei, dass alle Länder in Europa bereist werden könnten, sofern das mit der Entwicklung der Corona-Fälle möglich sei und es vertrauenswürdige Schutzkonzepte gebe. Sprich, die Infektionszahlen müssten ähnlich zurückgehen wie in Deutschland und Gastronomen wie Hotels sollten sich auf Hygieneregeln einigen. Zu früh dürfe das Ganze aber nicht passieren, warnt Bareis.
Ich glaube, der letzte Satz ist besonders wichtig. Das war Christopher Jennert. Wer ganz besonders leidet in der aktuellen Krise, das sind neben vielen kleinen Händlern natürlich auch die Kulturschaffenden. Wir wissen es, überall werden diejenigen bestraft, weil sie nicht auftreten dürfen. Und die Frage ist, wie können sie überleben? Das ist das eine, das ökonomische Überleben. Das andere ist natürlich die Frage, was heißt das für die kulturelle Vielfalt in diesem Lande? Und dass das nicht gut ist, muss man nicht betonen. Jetzt immerhin haben die Kulturminister ein Öffnungskonzept für das kulturelle Leben vorgelegt. Sabine Müller kennt es.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte sie schon vor Wochen eingefordert, die Perspektive für alle kulturellen Einrichtungen in Deutschland.
Ich finde, das Wichtigste ist, dass man ihnen Exit-Strategien eröffnet, damit sie wieder anfangen können.
Mittlerweile haben die ersten Bibliotheken und Museen wieder geöffnet und die Kulturminister von Bund und Ländern sind sich jetzt einig, wie das in anderen Einrichtungen weitergehen sollte. 6 Seiten lang, so berichtet es die Nachrichtenagentur dpa, sei das Konzept, das ans Kanzleramt und die Ministerpräsidenten der Länder verschickt wurde. Die Kulturminister geben darin ein klares Ziel aus.
Eine dauerhafte Schädigung der reichhaltigen Kulturlandschaft hierzulande muss verhindert werden.
Baldmöglichst sollen weitere kulturelle Einrichtungen öffnen, vorausgesetzt die Infektionszahlen vor Ort ließen das zu. Gefordert werden in dem Papier individuelle Konzepte für Spielstätten, Einrichtungen und Veranstaltungen. Die Rede ist unter anderem von Freiluftaufführungen, Formaten in kleinerer Besetzung und weniger Besuchern.
Begrenzung der Besucherzahlen zur Sicherstellung der Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern, zum Beispiel nach Flächen pro Person, entsprechende Auslassung von Sitzplätzen und ganzen Sitzreihen, Einrichtung von Ticketing-Systemen, die flexibel einen automatischen Mindestabstand an Ticketkasse vor Ort und Online-Buchung ermöglichen.
Außerdem wird vorgeschlagen, dass Leitsysteme für die Besucherströme eingerichtet werden und dass Besucher ihre Kontaktdaten hinterlegen, wenn sie eine Veranstaltung besuchen. Um die Künstler zu schützen, solle die Personenzahl in Proberäumen und Garderoben beschränkt werden, fordern die Kulturminister von Bund und Ländern. Und sie wollen
möglichst zügige Wiederaufnahme des Probenbetriebs für möglichst alle Sparten und die Zeit bis zur geplanten Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Sommerpause für notwendige Vorbereitungen und Neukonzeptionen zu nutzen.
Für Kinos mahnen die Kulturminister an, hier solle es möglichst nahe beieinander liegende Wiederöffnungstermine geben. Open Air und Autokinos sollten baldmöglichst eröffnet werden, sofern das noch nicht passiert sei. Die Kulturminister warnen, viele Künstler und Einrichtungen seien durch die Corona-Beschränkungen existenziell gefährdet. Auch nach einer Wiedereröffnung werde es wegen der nötigen Schutzmaßnahmen noch lange hohe Einnahmeverluste geben.
Das war Sabine Müller und hohe Einnahmeverluste hat natürlich nicht nur die Reisebranche, über die wir schon gesprochen haben, auch die Gastwirte und das in Deutschland, aber eben auch international. Der Kollege Peter Lange ist in Prag unterwegs gewesen und wir alle wissen, Prag ist eines der europäischen Reiseziele und natürlich leben die Gastronomen ganz wesentlich davon, dass Menschen aus Europa kommen, dass Touristen kommen. Die fallen weg und was heißt das für die Gastwirte? Prager Gastwirtschaft in der Corona-Krise. Peter Lange.
Der hübsch begrünte kleine Innenhof in dem historischen Gebäude könnte die Rettung sein für Katarzyna Tichatschkova. Nur weil ihr Bistro auf der kleinen Seite diesen Innenhof hat, darf sie schon an 6 Tischen Gäste bewirten. Restaurants, die nur einen geschlossenen Gastraum haben, dürfen noch nicht öffnen. Es ist schön, wieder die Gesichter bei uns im Hof zu sehen. Der Umsatz ist zwar nur um ein Drittel höher im Vergleich zu dem Verkauf durchs Fenster, den wir seit 2 Monaten haben. Aber das hier ist ausgezeichnet. Perfekt. Ich bin begeistert. Katarzyna Tichatschkova ist 38, eine lebensfrohe, tüchtige Frau. Mit ihrem Mann Tomasz betreibt sie 2 Restaurants auf der kleinen Seite unter der Prager Burg, die vor der Corona-Krise ganz gut liefen. Eines ist inzwischen geschlossen, 4 Beschäftigte mussten sie entlassen. Aber das Bistro hier zwischen amerikanischer und deutscher Botschaft haben sie weiter betrieben, wenn auch nur auf Sparflamme. Unser Umsatz fiel auf 10%. Damit haben wir gerade die Stromkosten verdient. Zum Glück hatten wir einige Ersparnisse. Der Schock von vor 2 Monaten, als die Regierung ohne Vorwarnung angeordnet hat, dass alle Gaststätten schließen müssen, der sitzt Katarzyna Tichatschkova noch immer in den Knochen. Es war schrecklich, irgendwie unwirklich. Niemand hat es erwartet. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Da war Panik, Angst, Ärger bis zu totaler Verzweiflung. Sie haben bereits Mitte März Kurzarbeit beantragt. Bis heute haben sie aber nichts bekommen. In Deutschland, so habe sie von einer Freundin in Leipzig gehört, gehe das alles viel schneller. Wenn wir die Unterstützung bekämen, würde es uns helfen, unsere Angestellten zu bezahlen. Vielleicht kommt es ja bald, mal sehen. Von ihrem Vermieter können sie nichts erwarten. Das Haus hier, in dem sie auch ihre Privatwohnung haben, gehört dem Prager Erzbistum. Uns wurde sogar im April die Miete noch erhöht. Wir haben um Ermäßigung gebeten und darauf hingewiesen, dass wir nichts verdienen, dass unsere Existenz bedroht ist, aber sie haben leider nichts gemacht. Für Katarzyna und ihren Mann geht es immer noch ums Überleben. Von den vergleichsweise wenigen Einheimischen, die hier auf der kleinen Seite wohnen, können sie allein nicht leben. Hier sind 80% unserer Gäste Touristen und 20% Anwohner aus dem Viertel. Sollte es noch längere Zeit dauern, bis die Grenze geöffnet wird und die Touristen kommen können, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie wir das durchhalten. Mit dem Umsatz, den wir jetzt haben, würde es langfristig nicht gehen. Aber Katarzyna Tichatschkova ist eine optimistische, humorvolle Person, die sich nicht so leicht unterkriegen lässt. In welcher Farbe sie ihre Zukunft sieht? Rosig. Ich glaube, dass sich alles zum Guten wenden wird, dass die Grenze geöffnet wird und die Gäste zurückkehren. Es wird hier wieder fröhlich sein, ganz bestimmt.
Das ist zu wünschen. Das war der Bericht von Peter Lange. Wir schauen nach Afghanistan. Die innenpolitische Lage und die sicherheitspolitische Lage bleibt natürlich außerordentlich angespannt. Das zeigen die Anschläge der zurückliegenden Tage. Immerhin gibt es jetzt einen Fortschritt. Vielleicht jedenfalls die politischen Rivalen in Afghanistan haben eine Machtteilung vereinbart. Bernd Musch-Borowska.
Präsident Ashraf Ghani und sein innenpolitischer Rivale, der frühere Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah, haben sich auf eine Machtteilung verständigt. Damit ist ein monatelanger Streit um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl im September vergangenen Jahres beigelegt. Nach dem amtlichen Ergebnis der Stimmauszählung hatte Ghani die Wahl knapp gewonnen und war im Februar zum Präsidenten ernannt worden. Der zweitplatzierte Abdullah sprach von Wahlbetrug und erhob ebenfalls Anspruch auf den Wahlsieg. Der politische Streit blockierte auch den geplanten innerafghanischen Dialog mit den Taliban. Vermittlungsversuche durch US-Außenminister Mike Pompeo Ende März blieben ohne Erfolg. Die USA kürzten daraufhin ihre jährliche Finanzhilfe für Afghanistan um mehr als 1 Milliarde US-Dollar und drohten mit weiteren Einschnitten. Wie das afghanische Fernsehen berichtete, soll Abdullah künftig den Nationalen Friedensrat leiten, der für die angestrebten Gespräche mit den Taliban zuständig ist. Außerdem sollen 50% der Kabinettsposten mit Vertretern aus Abdullahs Lager besetzt werden. Der frühere Vizepräsident Abdulrashid Dostum, Führer der islamischen Bewegung in Afghanistan und Repräsentant der usbekischen Bevölkerung des Landes, soll den einflussreichen Posten eines Marschalls erhalten. Schon während der ersten Amtszeit von Präsident Ghani war es zu einer Machtteilung zwischen ihm und Abdullah gekommen, unter Vermittlung der USA. Ob die beiden Politiker, deren Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren von Streit und Meinungsverschiedenheiten geprägt war, die Probleme des Landes lösen können, ist unklar. Angesichts der zunehmenden Gewalt gibt es ernsthafte Zweifel am Zustandekommen der geplanten Gespräche mit den Taliban. Ghani hatte in dieser Woche angeordnet, dass die Streitkräfte des Landes wieder offensiv gegen die Taliban und andere Terrorgruppen im Land vorgehen.
Soweit Bernd Musch-Borowska. Schwierig ist die Regierungsbildung in Israel auch gewesen. Nach 3 Wahlen hat es jetzt immerhin geklappt. Heute hat es eine Mehrheit gegeben, aber das war wie gesagt ein beschwerter Weg. Benjamin Hammer.
Die Knesset in Jerusalem am späten Sonntagnachmittag. Ende der wohl längsten politischen Hängepartie in der Geschichte Israels. Nach 3 Neuwahlen innerhalb eines Jahres lief Benjamin Netanyahu zum Rednerpult des Parlaments. Trotz einer Korruptionsanklage bleibt er zunächst Premierminister und führt die 35. Regierung des Staates Israel an. Ich, Benjamin Netanyahu, der Sohn von Zila und Zion Netanyahu, verpflichte mich als Premierminister und als zukünftiger stellvertretender Premierminister, dem Staate Israel und seinen Gesetzen treu zu sein, meine Rolle gewissenhaft auszuführen und die Beschlüsse der Knesset einzuhalten. Der Vereidigung war eine unruhige Aussprache im Parlament vorausgegangen. Vertreter der Opposition meldeten sich immer wieder mit lauten Zwischenrufen. Manche Abgeordnete wurden des Saals verwiesen. Der neuen Regierung gehören Politiker von höchst unterschiedlichen Parteien an, von politisch Mitte-Links bis sehr weit rechts, von säkular bis sehr religiös. Manche verlangten recht viele Ministerposten als Gegenleistung, was zur wohl größten und teuersten Regierung in der Geschichte Israels führte. Mitten in der Corona-Krise, in der viele Israelis ihren Job verloren haben. Yair Lapid ist der neue Oppositionsführer im israelischen Parlament. In diesem Gebäude und in der Politik ist das Coronavirus zu einem Vorwand einer korrupten Partei zu Lasten des Steuerzahlers geworden. Erst kam das leere Gerede einer Notstandsregierung, dann kam die Bildung der Regierung, so groß und verschwenderisch wie noch nie. 36 Minister, 16 Vizeminister, das nennen Sie eine Notstandsregierung? Für Benny Gantz war es kein einfacher Tag im Parlament. Bis vor wenigen Wochen hatte er noch mit dem Oppositionsführer Yair Lapid zusammengearbeitet. Er hatte versprochen, Netanyahu aus dem Amt zu drängen und ausgeschlossen, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil Netanyahu wegen Korruption angeklagt ist. Nun arbeitet Gantz mit ihm zusammen, soll Netanyahu in anderthalb Jahren laut Koalitionsvereinbarung als Premierminister ablösen. Gantz weiß, dass viele seiner früheren Anhänger bitter enttäuscht sind. Ich möchte mich persönlich an Sie wenden, Herr Premierminister, sagte Gantz zu Netanyahu. Natürlich hätten wir beide gerne eine andere Regierung gebildet. Vielleicht wäre es sogar für uns beide einfacher gewesen, eine weitere Neuwahl herbeizuführen. Wir haben beide eine schwere Entscheidung getroffen, aber es ist die richtige Entscheidung für die Bürger Israels. Benny Gantz hatte seinen Wortbruch mit der Corona-Krise begründet. Die Arbeit der neuen Regierung soll sich in den ersten Monaten auf den Kampf gegen diese Krise konzentrieren. Für weltweites Aufsehen dürfte jedoch ein anderes Thema sorgen. Benjamin Netanyahu hatte versprochen, eine partielle Annektierung des besetzten Westjordanlandes bereits im Sommer einzuleiten. In seiner Rede wich er trotz internationaler Kritik von dieser Linie nicht ab. Hier kommt die Wahrheit. In diesen Regionen wurde das jüdische Volk geboren. Es ist an der Zeit, dort israelisches Recht anzuwenden und ein weiteres großes Kapitel in die Annalen des Zionismus zu schreiben. Der 70-jährige Netanyahu startet mit vielen Herausforderungen in seine fünfte Amtszeit. Eine davon hat mit dem Coronavirus und dem Westjordanland nichts zu tun. Schon in einer Woche soll der Korruptionsprozess gegen ihn beginnen.
Das war Benjamin Hammer. In Ägypten gibt es keine Pressefreiheit. Den Satz muss man einfach so aussprechen und er bleibt stehen. Und es gibt nur ganz wenige kritische Medien. Jetzt ist eine weitere Chefredakteurin verhaftet worden, Björn Blaschke.
Laut verschiedenen nicht offiziellen Quellen in Ägypten verhafteten Sicherheitskräfte die Journalistin, als sie gerade mit der Mutter eines prominenten Oppositionellen redete. Lina Atalla führte das Interview vor dem Tora-Gefängnis, in dem relativ viele politische Häftlinge einsitzen. So auch Alaa Abdel Fattah, mit dessen Mutter Lina Atalla sprach. Alaa ist ein bekannter Blogger, wie er ist auch seine Mutter politisch aktiv. Nachdem Alaa bereits zuvor eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt hatte, wurde er vergangenen Herbst erneut festgenommen. Der Vorwurf: Verbreitung von Falschmeldungen und Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung. Seit mehr als einem Monat ist er im Hungerstreik. Die Journalistin Lina Atalla und die Nachrichtenseite Madamas gelten ebenfalls als kritisch und gut vernetzt. Sie enthüllen immer wieder pikante politische Details. Dafür wird Madamas im Ausland geschätzt. So arbeitet zum Beispiel das Goethe-Institut mit dem Portal zusammen. Die ägyptische Führung hingegen hat die Madamassar-Seiten im Land gesperrt. Immer wieder wurden die Redaktionsräume durchsucht, Redaktionsmitglieder festgesetzt. In Ägypten gilt seit langem der Ausnahmezustand, der den Sicherheitskräften und dem Präsidenten des Landes Sonderbefugnisse einräumt. Erst kürzlich wurden diese Befugnisse im Zuge der Corona-Krise erweitert. Auch ausländische Medienvertreter sind in Ägypten zunehmend Repressalien ausgesetzt. Lina Atalla wurde laut Anwalt von Madame Masr unterdessen der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Gründe wurden bisher nicht bekannt.
Das war Björn Blaschke. UN-Generalsekretär Guterres hat heute gewarnt, an diesem Tag, dem man besonders die LGBTI-Gemeinde in den Blick nehmen muss. Sie wird überall noch diskriminiert, ganz besonders natürlich in Russland. Sabine Stöhr.
Glaubt man Präsident Putin, können Homo-, Bi- und Transsexuelle in Russland ihre Sexualität uneingeschränkt leben. Man habe da eine ganz unvoreingenommene Einstellung, sagte Putin vor einem Jahr. Damals reagierte der russische Präsident auf entsprechende Vorwürfe, als Popsänger Elton John seinen biografischen Film anlaufen ließ, aus dem in Russland die Sexszenen geschnitten worden waren. Putin verwies dabei auf das Gesetz, das 2013 in Russland in Kraft getreten ist, und so heißt es, Propaganda nicht traditioneller sexueller Beziehungen gegenüber Minderjährigen verbietet. Heißt, vor Minderjährigen ist das Thema tabu. Und Putin versucht sich grundsätzlich davon zu distanzieren.
Heutzutage gibt es alles Mögliche. 6 oder 5 Geschlechter wurden erfunden. Transformer, Trans... Ich verstehe nicht einmal, was das ist, verstehen Sie? Möge Gott allen Gesundheit schenken.
Die Aussage des russischen Präsidenten spiegelt gut auch die überwiegende Haltung in der Gesellschaft wider. Mach, was du willst, aber belästige mich nicht damit. In den Metropolen wie Moskau und St. Petersburg gibt es durchaus ein Nachtleben für Homo- und Transsexuelle. Aber sich tagsüber händchenhaltend auf der Straße zeigen, das kann zumindest für Männer gefährlich werden. Angespuckt werden war da zuletzt noch das Harmloseste. In der russischen Republik Tschetschenien im Kaukasus wurde vor allem 2017 richtiggehend Jagd auf Homosexuelle gemacht. Das zumindest schrieb damals die russische investigative Zeitung Novaya Gazeta. Und das berichteten auch Betroffene, die sich bis zur Hauptstadt retten konnten, dem ARD-Studio in Moskau. Sie erzählten von Verschleppung, unerträglichen Erniedrigungen, Folter und Ermordung. Republikpräsident Kadyrov stritt alle Vorwürfe ab mit, das sei alles erfunden, in Tschetschenien sei ein Mann und eine Frau eine Frau. Einer Umfrage aus dem vergangenen Jahr zufolge würde knapp ein Drittel der russischen Bevölkerung mit Angst und Misstrauen reagieren, wenn in der Nachbarwohnung ein homosexuelles Paar einzöge.
Das war der Bericht von Sabine Stöhr. Wir sind hier fast am Ende. Wir haben natürlich noch den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das hat heute für uns Christoph Wittelsbürger. Bitteschön.
Guten Abend. Die Zeitungen kommentieren die Demonstrationen vom Wochenende, die sich wegen der Corona-Maßnahmen richteten und an denen auch Verschwörungstheoretiker und Rechtsextremisten teilnahmen. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt, kaum regt sich in Deutschland Protest, sind manche Sicherheitsbehörden in heller Aufregung. Dabei täte Gelassenheit gut. Die Pforzheimer Zeitung richtet sich an die eigene Zunft und fordert die Medien auf, nicht jedem Ex-Vegan-Koch das Mikro unter die Nase zu halten, damit er seinen Unsinn in die Welt posaunen kann. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, das Recht auf Meinungsfreiheit und gesagt werden darf hierzulande ja auch der größte Blödsinn, ist kein Recht darauf ernst genommen zu werden. Da gehört schon mehr dazu, als die eigene Patchwork-Ideologie spuckend Polizist mit Mundschutz entgegenzubrüllen. Daraus abzuleiten, wie es die selbsternannten Widerstandskämpfer tun, dass sich darin nur das dunkle und totalitäre Gesicht des Staates zeige, ist gefährlich und selbstgerecht. Die Saarbrücker Zeitung hält fest, wer nun aus Angst vor den Populisten politisch zurückfällt in alte Muster, nämlich Sprache und Forderung der Schreihälse einfach zu übernehmen, der wird die Bürger auf dem weiteren Weg durch die Corona-Krise verlieren. Das hat sich in der Flüchtlingsfrage gezeigt. Wenn man jedoch mit den Menschen vernünftig kommuniziert, ihnen die Lage und die Schritte, die man unternimmt, erklärt, dann entwickelt sich auch das Vertrauen in die politisch Handelnden. Vom Neustart der Fußball-Bundesliga am Wochenende sind manche begeistert, wie zum Beispiel die Zeitung Die Welt. Auch vor leeren Rängen gibt es packende Zweikämpfe, glänzende Spielzüge, fantastische Tore und echte Emotionen. Die ganze Magie einer Sportart, die Menschen aus aller Welt zusammenbringt. Andere sind skeptisch, zum Beispiel die Frankfurter Rundschau. Es bleibt das hartnäckig flaue Gefühl, dass der Profifußball mit seiner machtvollen Lobby und überdimensionalen medialen Abbildung geradezu obszön viel mehr für sich herausgehandelt hat als Kinder, Alte und Einsame ohne entsprechende Netzwerke und Propagandawerkzeuge. Das dürfte eine Weile im kollektiven Gedächtnis haften bleiben. Die Süddeutsche Zeitung sieht die Sache abschließend so. Die Bundesliga ist zum Vorbild geworden, daraus erwächst ihr eine erhebliche Verantwortung. Das Scheitern ist in diesem Feldversuch inbegriffen. Der Fußball muss nun beweisen, ob ihm zu trauen ist. Sollten mehrere Teams in Quarantäne müssen, darf der Fußball das Experiment nicht gegen den gesunden Menschenverstand durchpauken. Sonst erledigt er freiwillig das Geschäft derer, die ihm ohnehin nur das Schlechteste unterstellen.
Dankeschön, das war der Kollege Christoph Wittelsbürger, der hatte den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war's hier bei uns, fast jedenfalls. Gleich folgt das Sportgespräch. Ich weise Sie aber noch schnell darauf hin, morgen früh ist ab 5 Uhr der Kollege Stefan Heinlein für Sie da. Um 7.15 Uhr ein Interview mit Bärbel Baas von der SPD. Da geht es um die vermeintliche rechte Unterwanderung. Hier folgt jetzt das Sportgespräch. Maximilian Rieger ist das. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis demnächst und tschüss.